die Wahrscheinlichkeit bei Distanzschüssen ist ja nicht so hoch, dass sie reingehen. Das hängt auch immer davon von den Alternativen ab. Wenn ich den Ball in die Box spielen kann oder nochmal ins 1 gegen 1 gehen kann, dann kann ich das tun. Wenn ich aber einen guten Schusswinkel habe, so wie Tom beim Tor, dann glaube ich, macht Sinn. Es hängt immer von der Distanz ab. Distanzschuss ist ja nicht gleich Distanzschuss. 17 Meter ist sicherlich besser als 25 Meter.
Was man jetzt glücklicherweise nicht hat sehen können, ist, welche Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin Robert Klaus aufbringen musste, als ich ihm am Sonntag nach dem Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Paderborn die Frage der Fragen zur endgültigen Beantwortung überlassen habe. Was man nicht gehört hat, ist, dass Uli Dickmeier vorher in dieser Pressekonferenz durchaus auch seriöse Fragen gestellt hat. Und was man ebenfalls weder gesehen noch gehört hat, ist, dass Florian Zenger sich ob meiner Frage so sehr geschämt hat, dass er in Windeseile noch eine Frage zum Systemwechsel in der Schlussphase in den Zoom-Chat geballert hat, um die Seriosität der Veranstaltung einigermaßen zu wahren. Was man aber gehört hat, ist, dass Robert Klaus eindeutig meiner Meinung ist, Distanzschüsse sind super, egal wo ihr auf dem Platz seid, haltet drauf. Oder willst du dich bei allen Menschen, Johannes Geis und mir, entschuldigen, Flo?
Nur bei Tom Kraus.
dann hiermit die Entschuldigung an Tom Kraus. Eine sehr gute Idee, da am Sonntag mal aus 22 Metern ungefähr.
Jetzt 25 sogar
gesagt. 25 Metern.
Hey, es waren ja immer mehr. Im Stadion haben wir noch 18 gesagt.
Ja, aber es war schon deutlich weg vom Strafraum, habe ich jetzt dann gesehen.
Ich hatte tatsächlich auch zuerst 18 geschrieben, bin dann auf 21 oder sowas hochgegangen. Naja, jetzt sind wir bei 25 und in ein paar Jahren, wenn wir drüber reden, werden es 70 Meter mindestens sein, weil es die Wende zum Guten gebracht hat beim 1. FC Nürnberg, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Du wolltest auch noch was sagen in meine langatmigen Einführungsworte hinein, Flo?
Ja, und der Schuss von Nikola Dove dann wird irgendwann mal vom Marathontor aus sein.
über den werden wir auch noch sprechen. Ihr hört Cut Depp, den Club-Podcast von nordbayern.de, der eine kurze Länderspielpause hinter sich hat. Mein Name ist Fadi Keblawi. Mit mir verbunden sind wie immer Florian Zenger und Uli Dickmeier, die ebenfalls freundlich Antwort geben werden auf meine allenfalls mittelmäßigen Fragen. Aber erst einmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Und dann schauen wir mal. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Flo, Uli, wisst ihr, wann oder ob überhaupt letztmals einer eurer Träume in Erfüllung gegangen ist?
Ich träume so seltsame Sachen, wo ich gar nicht möchte, dass die in Erfüllung gehen.
Ja, ja.
Ich möchte nicht, dass du uns aus deinen Träumen erzählst. Also.
Ich habe wirklich einen immer wiederkehrenden Traum, dass ich beim 1. FC Nürnberg spiele. Das ist jetzt für einen Clubreporter vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, aber der Traum geht immer so, dass ich immer eingewechselt werden soll und meinen Schuh nicht finde.
Okay.
Und dann irgendwann mit der Schweiß gebadet aufwache, weil ich denke, wo ist denn dieser blöde Schuh und warum habe ich meine Schuhe eigentlich nicht an? Und ja, irgendwann wache ich dann immer auf und dann
es hat vermutlich
die große Karriere verhindert.
Es gibt ja in unserem Hause noch weitere Podcasts. Einer davon heißt Mittenmenschen. Und da hat Thomas Korell, der gerade noch unseren Sponsor verlesen hat, kürzlich ein Gespräch geführt mit einem Menschen, der seine Träume beeinflussen kann. Vielleicht hörst du dir den mal an und bringst dann diesen Traum dank der Nachhilfe dieses Menschen zu einem guten Ende.
Ich möchte gar nicht wissen, dass man da psychologisch alles reindeuten kann in so einen Traum.
Hast du
lass mal's lieber so.
Hast du auch wiederkehrende Träume, Flo?
Ja, aber die sind auch nichts für einen Podcast.
Okay. Ich hab tatsächlich auch einen, jetzt aber schon länger nicht mehr geträumt. Und das ist auch ein eher unguter, indem ich in einem komischen Haus unterwegs bin und eigentlich die ganze Zeit Schiss hab. Und das ist.
Das ist nicht der Redaktionsalltag.
Genau. Das ist das Verlagsgebäude. ja. Und immer wenn ich dann merke, am Anfang dieses Traums, dass es wieder dieses blöde Haus ist, da weiß ich, naja gut, das wird jetzt uncool. Aber ein Ende hat dieser Traum allerdings nie. Aber egal, habe ich jetzt schon länger nicht mehr geträumt. Wir wollten über Fußball sprechen in diesem Traumdeutungspodcast. Also nein, in eurem Leben ist noch nie ein Traum in Erfüllung gegangen und ihr seid trotzdem zufrieden damit.
Das sind wir jetzt aber auf philosophischen Schiele.
Ja, das ist aber sehr also schön, wie ihr heute mit so langem Schweigen oft auf meine Frage reagiert.
Also ich war ja schon glücklich, als ein Mars wieder in der Tüte war am Sonntag. Ich bin ja mit so kleinen Dingen auch sehr schnell zufriedenzustellen.
Aber es ist differenziert worden.
Macht mein Leben eigentlich schon rund.
Ja, weil differenziert worden, weil der Kollege von der Bild hatte einen Snickers in der Tüte.
Okay. Und der eigentliche Skandal ist, er hat es nicht aufgegessen.
Ja, aber Mars ist doch viel besser als Snickers. Also
Das lag aber auch an der strengen Security, die beim Essen sofort ermahnt hat, die Maske wieder aufzusetzen.
Okay. Ja. Wir warten alle auf die Impfung. Das wäre doch mal ein Traum, der in Erfüllung geht. Aber naja, es geht. Deshalb habe ich davon angefangen, weil vor 2 Wochen nach dem Derby Erik Schuranov davon gesprochen hat, dass ein Traum für ihn in Erfüllung gegangen ist. Und jetzt Tom Kraus auch wieder ähnliche Worte verwendet hat. Der Club lässt Träume in Erfüllung gehen. Deshalb, aber naja, war vielleicht ein bisschen... Ich hab uns
vielleicht gibt es da aber auch so Standardvorgaben irgendwie
vom Pressesprecher,
was man sagen muss.
Ja, weil ja auch eine Frage ist, ob jetzt so ein Zweitligator für den Club so der Riesentraum ist. Aber naja, Uli Dickmeier kommt ja nicht mehr im Traum dahin, weil er den Schuh nicht
findet. Ja, aber nur weil der Schuh fehlt.
Ja, das ist ein Zeugwartfehler. Ja, wollen wir aufhören wieder, oder?
Ja, langt.
ein mehr als okayes Spiel hat der 1. FC Nürnberg da am Sonntag abgeliefert, würde ich mal in meiner Euphorie behaupten. 2-1 gegen Paderborn. Wart ja auch so begeistert wie ich.
Uli. Zumindest positiv überrascht. Also beim Club war es ja bislang immer so, dass eigentlich konnte man sich darauf verlassen, wenn ein Spiel mal so halbwegs gut war, dass das nächste dann ganz furchtbar war. Mhm. Und das muss man sagen, man hat das mal doch geschafft, ja, daran anzuknüpfen, was man im Derby gezeigt hat, zumindest was jetzt so die Aggressivität, das Pressingverhalten, die Körpersprache betrifft. Da war das von Anfang an wirklich sehr in Ordnung am Sonntag. Und ich glaube, mehr will man ja momentan gar nicht erwarten. Und das reicht ja dann auch schon, wenn das stimmt, diese Basics, dass man dann halt so ein Spiel einfach auch mal gegen Paderborn gewinnt.
Intensität, sagt man da neuerdings.
Uli, Intensität,
ja. Aggressivität. Du musst endlich raus aus den 80ern. Das passt dich bitte der modernen Fußballsprache an. Wie viel hat denn mit diesem, nennen wir es Aufwärtstrend, das Drachenviereck zu tun, Flo?
Der Drache gibt Aufwind, das ist natürlich ein schönes Bild. Ich glaube schon, dass es tatsächlich ein bisschen was damit zu tun hat, weil du natürlich das Zentrum dichter besetzt. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass du mit Nürnberger, Geis und Kraus jetzt quasi 3 Mittelfeldspieler hast, wenn du Möller-Daly noch dazu nimmst, 4, die alle so ihre Stärke an einer bestimmten Stelle haben und die Schwächen des anderen ganz gut ausgleichen können. Andererseits hast du natürlich jetzt auch zweimal Mannschaften gehabt, die es irgendwie nicht so ganz verstanden haben, durchs Zentrum durchzuspielen. Das kann natürlich jetzt sein, dass das ein bisschen an der Verteidigung lag. Es kann aber auch an der Spielanlage sein, weil Fürth ja durchaus oft und gerne mit Flanken spielt und auch Paderborn mit Andrea Jay und Führich eigentlich starke Flügelspieler hat. Von daher warten wir mal ab, wie das dann ist, wenn eine Mannschaft noch mit mehr Wucht im Zentrum kommt. Aber ich glaube schon, dass es viel damit zusammenhängt, auch mit der Tatsache, dass man halt jetzt viel, viel aggressiver und früher
intensiver. Danke, Uli. Bevor wir auf die Stärken und Schwächen dieser Mittelfeldspieler etwas detaillierter eingehen, oder du, Flo, ich habe doch gelernt, dass gerade die Spielvereinigung Fürth den Zehnerraum überlädt, oder? Also ist das doch dann eher eine Auszeichnung für den Club, wenn die es nicht durch die Mitte schaffen, oder habe ich was falsch verstanden?
Ja, das probieren sie auch, das stimmt schon, aber sie legen ja dann auch gern mal nach draußen ab und flanken dann, und das war ja dann auch das, was quasi die 2 Gegentore geschaffen hat, aber ja, kann man schon sagen, dass das Fürth durch die Mitte eigentlich nur diese, damals nur die eine Chance von Green hat, die dann auch noch abgepfiffen wird. Das ist schon ein Lob wert und genauso auch gestern. Also ich meine, das Gegentor fällt natürlich durch die Mitte, aber es war auch die einzige Situation, die in irgendeiner Form gefährlich war.
Ja, so war das 1:1 kurz vor der Pause. Wer war schuld? Ich bin ja, da wir ja immer Schuldige finden hier, im Internet haben gleich wieder geifernde Menschen Mühl geschrieben. Ich tendiere eher zu Geis und Nürnberger. Was ist so euer Favorit? Martenja war auch noch in der Verlosung des Schuldigen.
Ja, ich finde schon, dass Martenja keine gute Figur macht, weil er erst etwas ungestüm rausstürmt aus seinem Tor, dann das aber nicht mit letzter Konsequenz durchzieht. Und eigentlich, glaube ich, kann er drinbleiben im Tor aus dem Winkel, passiert vielleicht nichts. Und wenn er rausgeht, dann muss er halt entschlossen rausgehen und wirklich den letzten Schritt auch noch machen. Mühl trabt ein bisschen hinterher. Würde ich jetzt auch nicht ganz rausnehmen, aber jetzt auch nicht als alleinigen Sündenbock da hinstellen wollen. Und ja, klar, vorher lassen, ja, Geis sagst du, ne, Geis und Nürnberger waren es, den Pass spielen. Also es war halt mal wieder so eine Fehlerkette. Am Schluss hätte aber sicherlich der Torhüter in der Situation sich ein bisschen anders verhalten können.
Flo, alternative Fakten?
Dennis Srobeni, weil der den Pass spielt, das ist einfach ein geiler Pass.
Also. So ein ähnliches Tor gab es schon mal gegen den ersten FC Nürnberg in dieser Saison. Ich weiß natürlich
nicht. Ich glaube, war das Spiel. Ding in Bochum?
Nee, ich bilde mir auch.
Der Chipball kurz vor der Pause, ja.
Auch in einem also, Heimspiel, aber ja.
Das, ich aber das ist. Das ist tatsächlich, also klar, ich finde auch, Martenja hat genauso den einen Moment, man sieht's auch, wenn man sich das Tor nochmal anschaut, er hat so einen Moment, er läuft raus und dann macht er einen kurzen Zwischenschritt, weil er nicht so ganz sicher ist und dann läuft er wieder weiter. Ich glaube, ganz auf der Linie stehen bleiben kann er nicht, aber er kann entweder voll durchziehen oder halt irgendwie sich groß machen. Glaube auch, dass Mühl ein bisschen davon abgelenkt ist, dass er sieht, er kommt jetzt raus, dann läuft er eben nicht mit letzter Konsequenz, sondern geht Richtung oder versucht Richtung Torlinie zu kommen. Von daher, ja, und die im Mittelfeld können den Pass auch verhindern, aber der Pass ist auch echt gut und Advia J macht's halt auch vom Abschluss her so, dass ich sag, ja, den musst du auch erstmal durch die Beine bringen.
Ja. Wobei Srbeni ja eigentlich hätte schießen müssen aus der Position, wenn ich das richtig
über... Wenn du den Trainer richtig verstanden hast.
Genau, wenn ich den Trainer richtig verstanden habe. Gehen wir noch einen Schritt zurück zum... Also es war ein sehr überschaubares Spiel, was so Offensivaktionen betrifft. Vor allem in der ersten Halbzeit. So, die erste wirklich gute Gelegenheit ist dann gleich in ein Tor gemündet, oder?
Gut, Schuranov hatte mal noch den Versuch einer Direktabnahme, der natürlich ziemlich schief gegangen ist. Wenn er den Ball trifft, kann das schon auch sowas wie eine Chance werden.
Okay.
Aber so der erste gute Angriff war dann natürlich schon der Ball von Valentini auf Scheffler. Das war ja natürlich eine herrliche Flanke. Eine überhaupt Valentini, gute. Muss man sagen, auch wieder an die Viertelleistung angeknüpft.
Also seit hinten, das Baby da ist, läuft.
Ja. Hinten sehr, sehr konzentriert, dazwischen gefegt, frühe gelbe Karte hat sich dadurch aber auch nicht aus dem Konzept bringen lassen und nach vorne auch immer wieder, also der Ball auf Schuranov kam auch von Valentini, schöner, scharfer Querpass, also das war aller Ehrenwert.
Hätte aber tatsächlich auch noch gelb-rot sehen können, weil er in der zweiten Halbzeit mal einen Paderborner sehr übel erwischt hat, aber in einer etwas unübersichtlichen Situation und ja.
Glück, und das ja. War das die Situation, wo der Schiri vorzählt, 1, 2, 3 Fouls, jetzt muss ich mal pfeifen, oder?
Ja, so in etwa, ja. Glaube ich, war das. Ja, Valentini in sehr, Enrico Valentini in großartiger Form, müssen der Sportvorstand oder der Sportdirektor schon wieder keinen neuen Rechtsverteidiger mehr suchen für die kommende Saison, oder?
Ja, vielleicht doch, weil Olli Sorg ja jetzt im Mittelfeld spielt.
Das stimmt. Auf der Mats Möller-Daddy-Position ist er eingewechselt worden. Oder?
Ja, so halb links im 5-3-2.
Die Systemumstellung. Auf die kommen wir noch. Da hast du ja offenbar Diskussionsbedarf erkannt, wenn ich deine Frage in der Pressekonferenz richtig gedeutet habe und deinen Beitrag bei Clubfans United. Aber erstmal noch zu Manuel Scheffler vielleicht. Ein paar Worte.
Das ist ganz spannend. Das ist so, Ja, das ist jetzt Gotteslästerung, aber Marek Mintal hatte auch öfters so Spiele, wo man gar nichts sehen, aber er macht halt ein Tor. Und so ähnlich verhält er sich jetzt auch, nur halt, dass er weiter vorne drin steht. Ich finde ihn unglaublich unauffällig in vielen Spielen, aber er macht halt trotzdem irgendwie noch immer Bude. Das ist ja dann auch schon eine Form von Qualität. Andererseits hat er ja dann gestern auch noch einen Elfmeter verschossen, den er aber auch rausgeholt hat mit seinem Abschluss und eine Riesenchance daneben gesetzt, wo ich sag, da hätte er Dovedan mal wieder in gutes Licht rücken können, aber hat er dann nicht, weil er eben die Vorlage nicht verwertet hat.
Ja, sah ich genauso. Uli, hättest du den Elfmeter besser schießen können? Warst du denn damals in Trockau? Barfuß hättest du den wahrscheinlich reingemacht. Warst du in Trockau Elfmeterschütze damals? Oder?
Ich musste einmal einen Elfmeter schießen bei irgendeiner Stadtmeisterschaft. Da war ich dann aber schon der 8. oder 9., der halt irgendwie noch musste, weil es nicht kein Ende gefunden hat. Ich habe es dann beendet.
Ich frage nicht wie.
Latte. Oh.
Das ist aber auch bitter.
Es war aber gut, weil es war ein Samstag und ich musste weg, weil der Club gespielt hat. Und wenn das noch länger gedauert hätte, wäre es zeitlich ein bisschen blöd geworden.
Hoffentlich unterstellt
ihr. Ich hoffe, mein Trainer hört es.
Ich habe mal bei einem Turnier an einem Elfmeter Wettschießen auch teilgenommen in der D-Jugend und habe ständig ins selbe Eck geschossen. Und es hat sehr lange funktioniert, bis dann auch der Letzte am Pfosten landete. Und danach durfte ich dann auch nicht mehr so oft Elfmeter schießen. Aber wir schweifen ab.
Ich kann
aber noch, mal, ne? Also, der Elfmeter war auf jeden Fall nicht gut geschossen.
Nee, glaub, der war nicht gut geschossen. Einigen.
Ja, und ja. Ziemlich sehr genau dahin, wo er sonst seine letzten drei, glaube ich, auch immer hingeschossen hat, die entweder in der Mitte oder rechts unten aus der Sicht des Schützen gelandet waren. Dank Sky weiß ich das. Dank der tollen Sky-Einblendungen. Schuranov haben wir auch noch angesprochen. Wir gehen heute machen wir so einen konservativen Podcast und gehen in der Einzelkritik alle durch. Der Uli darf dann immer noch seine Noten dazu sagen. Was hat denn Erik Schuranov für eine Note bekommen, Uli?
Eine 4. Ja. War bemüht, hat auch durchaus gute Bewegungen vorne gehabt, ein paar Freistöße da rausgeholt, aber so im Abschluss dann doch, dass man sich nicht so richtig durchsetzen können. Aber das ist legitim bei einem 19-Jährigen.
Finde ich nett. Ich finde, der muss liefern. Leben. Wir dürfen nicht in diese Kuschelpädagogik übergehen. Flo, hast du auch eine 4 vergeben?
Ich habe auch eine 4 gegeben, ja. Ja, das finde ich durchaus legitim, weil war ja auch genug Positives noch da. Also wie gesagt, der eine Freistoß, den er da rausholt, wo er sich wirklich schön dreht, wo man auch sagt, wenn der nicht zum Foul greift, steht er allein vorm Torwart. Oder halt nicht in einer guten Position, aber er ist dann im Strafraum und kann abschließen. Die Positionierung bei der Valentini-Flanke war gut, er haut halt nur drüber. Und ach so, er war mit drin, hat halt aber nicht ganz so viel, weil die Angriffe ein bisschen weniger dynamisch waren als in Fürth, natürlich nicht ganz so viel Wucht entwickeln können nach vorne.
Ja, es war erstmal alles so ein bisschen im Zeichen der Defensivarbeit. Vielleicht.
Ja, die lief aber ja insgesamt eigentlich ziemlich gut.
Ja, weil sie sich mal wieder mutig gezeigt haben und das Paderborner Spiel sehr früh gestört haben. Wieder kommt die Frage auf, warum eigentlich nicht immer so? Und wieder werden wir keine Antwort drauf finden, oder doch?
Also ich bin schon auch beim Flo, dass ich glaube, dass das mit dieser aktuellen taktischen Formation schon was zu tun hat. Also ich finde, dass Kraus viel besser zum Tragen kommt in dieser etwas offensiveren Rolle, weil er da einfach an der Außenlinie auch mal schön dazwischen fegen kann und kommt auch mal selber zum Abschluss. Nürnberger macht das eigentlich auch ganz, ganz ordentlich auf der anderen Seite. Und Möller-Deli davon als freischaffender Künstler. Das finde ich, dass das ganz gut funktioniert vom Zusammenspiel her.
Das war deine von mir anfangs erwähnte seriöse Frage in der Pressekonferenz. Da hast du Robert Klaus nach Tom Kraus gefragt. Das ist ein Wahnsinn, dass wir diese Namen nicht ständig durcheinander bringen. Zeugt aber von unserer unheimlichen Intelligenz. Was hat Robert Klaus darauf geantwortet? Ich habe es wieder vergessen, weil ich so mit meiner Distanzschussfrage beschäftigt war. Du hast es auch wieder vergessen.
Er hat gemeint, er kennt ihn ja schon länger und er weiß schon, dass er auch Tore schießen kann.
Ja. Und dann kam so ein schönes dabei heraus. Wie waren die Reaktionen auf der Tribüne in deine Richtung, Flo? Beim 2:1, nach dem 2:1? Gab es da welche? Oder?
Nee, weniger. Ich habe es nur dann im Internet gesehen, dass ich mehrfach
Menschen mit
gemenschent worden bin.
Gefreut haben. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Er hat ja auch ein paar Anläufe gebraucht, muss man auch fairerweise sagen. Der erste Schuss war noch relativ katastrophal drüber, der zweite ging am Pfosten und der dritte Versuch war dann drin. Also klare Steigerung.
Ich fand besonders schön auf Twitter von, ich glaube es war Alexander Neuper, der geschrieben hat, dass man jetzt weiß, nicht die Distanzschüsse waren das Problem, sondern der Distanzschütze. Eine Botschaft an Johannes Geis. Das ist, so finde ich es gut zusammengefasst eigentlich. Ja, dieses Ding. Ja, 2:1 und dann doch wieder zittern.
Ich finde, wir sollten vom 2:1 sprechen, aber Mats Möller-Deli schon nochmal lobend erwähnen, weil das Solo war unglaublich gut. Also da Ball genommen und dann natürlich ein bisschen den Vorteil, dass Vassiliadis schon gelb verwarnt ist, also quasi nicht mehr zur Textilbremse oder zum Foul greifen kann, aber trotzdem abgeschüttelt, durchgesetzt, kompletter Sprint übers ganze Feld und dann am Strafraum quergelegt, auch wie schon in Fürth, wo ja auch quasi die gleiche Aktion dann zum Tor führt und dann hat Krause auch, wie der Trainer nach dem Spiel sagt, einen guten Schusswinkel, ist aber trotzdem ein Schuss, der jetzt nicht so häufig reingeht wahrscheinlich.
Ja, auch so, der Torwart sieht da jetzt nicht gänzlich überzeugend aus, aber
ja. Habt ihr eine Erklärung, warum ein Münchner Torwart bei einer Viererkette, die aus zwei weiteren Münchnern und einem in Kaiserslautern geborenen Portugiesen und einem Westfalen Kommandos auf Holländisch gibt?
Nee, tatsächlich nicht. War das
ja
so?
Ja, der hat immer Pass op geschrien. Also das ist ja Holländisch für Pass auf und ich habe es nicht verstanden. Jetzt habe ich mir, ich habe mal nachgeguckt, der hat in München bei Bayern 2 unter Erik ten Hag gespielt, aber ob das jetzt die Erklärung dafür ist, ich weiß es nicht, aber es war so ein Kuriosum. Ich habe mich dann aber nicht getraut, in der Pressekonferenz das Steffen Baumgart als einzige Frage zu stellen, weil er sonst ja gar keine gekriegt hat. Das wäre ein bisschen seltsam geworden.
Ja, aber schön gewesen. Ich schaue gerade mal, wie weit denn Paderborn von der Grenze zu den Niederlanden entfernt ist.
Schon ein Stückchen.
Schon ein Stückchen, ja. Aber jetzt nicht so weit wie Nürnberg. Deshalb, so viel ist das gar nicht. Zwolle zum Beispiel. Ich berechne mal die Route.
Zwolle, da sind wir ja auch schon wieder bei der Club, beim Club quasi, weil da ja Müsicjan spielt.
Siehst du?
Das ist wie als wäre es geplant gewesen.
Zwolle, Paderborn mit dem Auto in 2 Stunden 50 Minuten 241 Kilometer. Vielleicht gibt es da einfach in Paderborn so viel niederländische Einflüsse.
Wenn man von uns aus 242 Kilometer in irgendeine Richtung fährt, da landet man ja auch in Tschechien und trotzdem gibt es keine tschechischen Anweisungen. Ich weiß nicht, ob
das ist okay. Wir werden versuchen, dieses Rätsel.
Vielleicht ist es ja auch nur ein seltsamer Dialekt von irgendeinem Münchner Ortsteil. Vielleicht reden den Hasenbergl so oder. Keine Ahnung. Hey, pass auf, du.
Es ist alles möglich. Müsicjan übrigens am Samstag wieder mit Torvorlage. Haben zwar verloren gegen Sparta Rotterdam 3:2, aber er hat ein Ding aufgelegt.
Das ist die Aufgabe auf jeden Fall für die Hörerinnen diesmal.
Ja.
Diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, zumal wir keinen Gerch haben heute, weil irgendeiner vergessen hat, für einen zu sorgen.
Und ja.
Dieser irgendeiner sich dann wie immer darauf verlassen hat, dass Florian Zenger mit irgendwas um die Ecke kommt. Heute kein Gerch. Entschuldigung.
Haben wir den letzten Gerch schon aufgelöst eigentlich? Wir hatten jetzt eine Woche Pause.
Das ist 2 Wochen her, deshalb.
2 Wochen. Markus Feinbier haben wir noch nicht aufgelöst.
Ah, Markus Feinbier, stimmt. Das war während deiner Zwangspause, Uli, als wir dich aus disziplinarischen Gründen auf die Tribüne verbannt haben. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bei Mats Möller-Deli und dann wollte ich das Zittern der Schlussphase schon besprechen.
Weil man bei Mats Möller-Deli sagen muss, dass er gestern insgesamt nicht seinen besten Tag hatte. Ne? Also ungewohnt viele Ballverluste, wo er sich festgetribbelt hat und auch im Abschluss selbst nicht ganz so überzeugend, aber so eine Aktion, das zeigt dann halt die individuelle Klasse, dass man dann mit einer Aktion sich noch auf einen Dreier retten kann.
Ein Dreier. Mhm. Ja, ich bin mir sehr, ich bin sehr unsicher in meiner Meinung zu Mats Möller-Daly, weil ich ihn grundsätzlich super finden will. Und dann, dann erwarte ich mir immer noch viel, viel mehr von ihm, es dann kommt. Aber das ist wahrscheinlich ungerecht, weil er doch in der Offensive dann am meisten noch abliefert beim Club, oder?
Ja, es ist halt, also ganz generell, ich meine, er ist ausgeliehen, angeblich kostet er 1,5 Millionen Euro. Das ist halt dann die Frage, ob du als FCN einen Spieler von der Klasse, die er auf jeden Fall hat, dann dir tatsächlich ins Team holen kannst, wenn du so viele Baustellen hast und so nur ein begrenztes Budget, sagst du dann, ich setz wirklich 1,5 Millionen Euro in einen Spieler rein, oder sagst du, da muss ich eigentlich mehr Geld für ausgeben, oder ist der eine Spieler qualitativ so hochwertig, dass ich das machen kann? Also das ist eine spannende Überlegung für Olaf Rebbe und Dieter Hecking.
Und da wir hier gerne die Antworten schon vorab geben, was würden wir machen?
Kaufen.
Flo?
Ich kenne das Budget nicht. Also das ist ja die wenn ich jetzt weiß, wie viel Transferbudget ist.
Kleiner Tipp, es sind keine 20 Millionen.
Ja, die 20 Millionen wären ja auch für alles. Die wären ja nicht nur für Transfers, sondern die wären ja für die komplette Infrastruktur.
Fürs Catering.
Ja, nur.
17
nur
Millionen.
Für 17 Millionen.
Versorgung.
Ja. Für Craft Beer und Rotwein und Whisky.
Ja.
Nee, wenn es das Budget hergibt, auf jeden Fall, finde ich schon richtig. Aber wie gesagt, die Überlegungen sind natürlich weitaus diffiziler als einfach nur ja, nein.
Ja, Olaf Rebbe hat letzte Woche seinen Dienst offiziell angetreten. Es gab ein, wie nennt man das, Hintergrundgespräch mit den Journalisten der verschiedenen Zeitungen und Medienhäuser. Ja, ich könnte jetzt alles aus diesem Hintergrundgespräch erzählen, aber ich glaube, das darf ich nicht. So viel war es auch gar nicht. Wer das Sky-Interview von Olaf Rebbe am Sonntag vor dem Spiel gesehen hat, der
Weiß Bescheid.
Es wurden viele Fragen gestellt und die Antworten waren, naja, nicht sehr konkret, aber muss ja auch nicht sein. Es ging tatsächlich, das verrate ich jetzt auch, ums datenbasierte Scouting mal kurz, weil ich natürlich diese Frage stellen musste. Und die Antwort, ich will dir nicht zu sehr wehtun, Flo, aber
wird nichts mit der Festanstellung.
Ja, oder halt doch, weil keiner in dem Verein das macht, dann muss sie irgendwann doch merken, dass sie einen brauchen.
Ja, schauen wir mal, es bleibt spannend. Ja, und ja. Also Transferbudget. Ja, für mich klingt das immer so, als müssten sie erstmal verkaufen, um dann
einkaufen zu können. Ja, deshalb holt man ja wahrscheinlich auch ablösefreie Innenverteidiger mit Knieverletzung aus England.
Christopher Schindler.
Ja.
Der ist wieder so eine leichte Skepsis.
Ja. Ich bin da auch tatsächlich skeptisch, nicht weil ich ihn nicht führen, also wenn man sich die Daten, Entschuldigung, anschaut aus den letzten Jahren, dann sieht man schon einen Abfall in der Leistung, also er ist nicht mehr so ganz so präsent, er ist immer noch ordentlich, also der ist auf einem Level auch, das jetzt ein bisschen über den jetzigen Innenverteidigern liegt, aber er baut halt ab und
das gilt ja für uns alle.
Das gilt natürlich für uns alle, aber das ist halt bei einem Feldspieler, wenn der 31 ist, klar, den holt man natürlich vor allem, weil er Kapitän sowohl bei 1860 als auch bei Huddersfield war, also als Leader holt man den, aber er kommt halt aus einer Knieverletzung, die durchaus nicht ohne ist, wenn man jetzt erstmal 4 Monate guckt, was es ist und dann entscheidet, dass man ihn operiert. Also das ist halt mit einem gewissen Risiko verbunden und das andere, das ist aber wahrscheinlich eher zynisch von mir zu sagen, ja, Thomas Gretlein stellt sich hin und sagt, wir holen Olaf Rebbe, ach, um Mist, Transfererlöse zu...
Wollte ich sagen, den Gag, wie kannst du mir den einfach so wegnehmen? Das ist doch meine einzige Aufgabe hier, dass ich so billige Gags mache, aber naja.
Soll ich jetzt zu Ende bringen, ja, oder
bitte,
magst du?
Bitte, nee.
Nein. Thomas Gretlein stellt sich hin und sagt, wir wollen Transfererlöse erzielen, deshalb holen wir Olaf Rebbe. Und das Erste, was Olaf Rebbe tut, ist, einen 31-jährigen angeschlagenen Innenverteidiger aus England zu holen. Er wird natürlich vielleicht auch andere Spieler holen. Also Dieter Hecking, der mit Taylan Duman auch einen Anfang gemacht hat. Also so ist es ja nicht. Aber es wirkt halt im ersten Moment erstmal ein bisschen komisch. Aber ich habe ja auch gelernt bei Thomas Gretlein, dass man jetzt dran denkt, Zeitschriftenabos zu kündigen, um Geld zu sparen.
Eine sehr schöne Veranstaltung da im Presseclub, die mir mein fehlendes Influencertum mal wieder deutlich vor Augen geführt hat. Ich habe drüber getwittert, als 18 Zuhörerinnen dabei waren, als Thomas Gretlein sich mit Siegfried Zellenhefer unterhalten hat. Und am Ende waren es, in der Spitze waren es dann mal 31. Aber
immerhin,
fast verdoppelt. Aber ja, ob das jetzt an mir lag, aber wenn es
31.000
gewesen wären, dann wäre ich sehr zufrieden gewesen. Auf was wollte ich denn noch? Ich hatte noch so einen halben Gag, aber den habe ich wieder vergessen.
Also wir haben den nächsten Neuzugang haben wir praktisch vernichtet, das können wir abhaken.
Ja, finde ich auch sehr gut, dass wir es auch in diese ansteigende Form hinein des ersten FC Nürnberg es doch noch schaffen, ausreichend schlechte Laune bei allen Beteiligten zu verbreiten. Das stabil.
Ist ja auch wichtig, weil ansonsten gibt es ja gleich wieder Höhenfluge und Abheben und so weiter. Das will ja keiner.
Genau. Gegen den Höhenflug spricht auch die letzte Viertelstunde am Sonntag. Riesenüberleitung. Als das passiert ist, was immer passiert, wenn der Club in Führung ist, die Angst.
Ja, ich fand's ja ganz spannend, weil mir hatte die Antwort von Robert Klaus, ich habe dir die Frage wirklich gestellt, weil es mich tatsächlich interessiert hat, nicht nur damit ich auch noch eine Frage stelle, wenn du schon eine Frage quasi in meine Richtung stellst. Und ich fand die Antwort sehr, sehr interessant, weil er ja gemeint hat, wir haben umgestellt, weil wir so oder so passiver geworden wären. Also er wusste quasi, Paderborn kommt jetzt, wir werden jetzt hinten drin stehen, also stellen wir auf 3 Innenverteidiger um, weil wir das brauchen, weil wir einen kopfballstarken Innenverteidiger zusätzlich hinten drin brauchen. Und dann war halt dieses 5-3-2, das dann am Ende gespielt worden ist, die Lösung dafür, dass man im Zentrum 3 Innenverteidiger hat und mit Margreiter einen, der die Bälle rausköpft. Aber es ist schon spannend, dass der Trainer automatisch davon ausgeht, dass man eh passiver wird. Das ist jetzt nicht nur beim Club so, das ist ja ganz oft so, dass du merkst, in der Schlussphase plötzlich stehend die Mannschaft hinten drin, warum auch immer. Aber es ist ja dann doch ganz interessant, dass er quasi dem vorausgreift und dann daraufhin umstellt und sagt, die Kausalität ist nicht so, ich habe umgestellt und dann ist es passiert, sondern es wäre so oder so passiert, deshalb habe ich umgestellt.
Wobei es ja in der Natur der Sache liegt,
genau, ich wollte es gerade
sagen, Uli. Wenn du 2-1 führst und gegen eine Mannschaft spielst, die irgendwie auf Augenhöhe ist, dass die dann in den letzten 10 Minuten nochmal alles nach vorne wirft und dadurch automatisch mehr in die Defensive gedrängt wirst, ist ja irgendwie logisch. Und der Club hat ja trotzdem noch die Riesenchance durch Scheffler. In den 82 und Dovedan, okay. Es war jetzt nicht so, dass sie sich nur noch im eigenen Strafraum verschanzt haben. Natürlich dann eher auf Konter gespielt, aber es ist ja nahezu unmöglich. Es ist ja ein ganz normaler Vorgang im Fußball, wenn du 2-1 führst, dass die gegnerische Mannschaft dann halt nochmal alles nach vorne wirft. Da war dann auch Zingele mit dem Strafraum. Da wirst du ja praktisch auch dazu gezwungen, also passiv zu werden letztlich und einfach das Ding über die Runden zu schaukeln. Und sie haben es das mal geschafft, das muss man ja auch mal anerkennen.
Zingele, das für die Nicht-Spezialistinnen unter uns ist der Pass-Op. Torwart, oder?
Ja.
Ja, okay. Und dieser Zingerle hat dann den, ein geiler Name, Zingerle, ist ein bisschen wie Zängerle.
Ja, Verniedlichung.
Zänge, Zingerle, schön. Hat dann den Weg freigemacht für den schönsten Distanzschuss des Nachmittags des kompletten Jahres. Nicola Dovedan war sehr auffällig nach seiner Einwechslung. Wann ist er auf den Platz gekommen?
67.
Ja, irgendwie. Oder?
66.
Ja. Hat ein gutes Fußballspiel gezeigt. Ja,
schöner Pass auf Scheffler vor besagter Aktion. Aber es ist halt auch so typisch einfach. dass er so ein Ding dann halt nicht macht in der 95.
Ja, und das ist ja die Frage.
Self-fulfilling prophecy.
Der war doch überhaupt nicht einfach. Also ich weiß gar nicht, warum sich da so viele Menschen drüber empören, dass der aus 40 Metern das leere Tor nicht trifft unter Bedrängnis. Oder empörst du dich auch, Flo?
Nee, gar nicht. Also klar, also wenn man sich's anguckt, es sieht ultra leicht aus, weil meine Güte, es ist ja kein Torwart drin, aber ich glaube, man kann jeden mal einladen. Es gibt da so schöne virale Videos von Twitter-Menschen, die schreiben, diesen und jenen Schuss hätte ich auch gemacht. Das ist dann vor allem beim Football oder so, bei Field Goals. Und dann werden die eingeladen und sollen es dann auch mal probieren. Und das schafft keiner. Und also ich würde auch einladen, das einfach mal aus 40 Metern, aus vollem Lauf mit zwei Innenverteidigern, zwei Verteidigern, die dich bedrängen und die Schussbahn auch teilweise zumachen, mal probieren, das Ding zu treffen, wenn du vorher schon 40 Meter gesprintet bist. Das ist nicht so einfach. Die Frage ist halt, läufst du noch und dann dribbelst du dich am Ende fest oder schießt du noch ein bisschen früher, wenn die Bedrängnis nicht so groß ist. Aber ich finde nicht, dass das eine Situation war, wo man sagt, den muss er unbedingt machen. Also ich kann den Expected Goals Wert gerne mal rausholen. Der ist bei 0,07, also 7%ige Chance in dem Modell. Nee, ohne, der Torwart ist tatsächlich mit drin, weil ansonsten wäre es aus der Distanz keine 7, sondern weit unter 1.
Johannes Geis und ich möchten da widersprechen.
Ja, es war tatsächlich der Fernschuss mit dem besten Expected Goals Wert an dem Tag, der von Kraus hatte einen geringeren, das stimmt. Aber es ist trotzdem so, auch ohne Torwart triffst du halt aus der Position nicht so häufig. Deshalb finde ich das, ja, es sieht blöd aus, aber ich finde nicht, dass es so eine Situation war, wo man sagt, den muss er unbedingt machen.
Schön, aber es gibt so Halbzeitspiele in Stadien, wo 50-Jährige mit dem Bierbauch sowas geschafft haben, ne? Also muss man schon
auch mal sagen. Ja, aber ohne Bedrängnis.
Ja, die machen das aber auch nicht jeden Tag beruflich.
Ich glaube, Nicola Dovedan schießt auch nicht häufiger aus 45 Metern aufs Tor im Training.
Ich dachte jetzt, du sagst, ich glaube, Nicola Dovedan macht das auch nicht beruflich. Okay, wir halten fest. Uli Dickmeier wird von Florian Zenger eingeladen, das Ganze, weil Florian Zenger jetzt als neuer Sportdirektor des 1. FC Nürnberg schon die Schlüssel zum Stadion hat, das Ganze nachzuspielen.
Jawohl, also ihr verfolgt mich und ich laufe aufs Tor zu.
Genau, wir geben die Paderborner Verteidiger, wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich nicht den Zingerle machen will und einfach im Strafraum, stehe. Ist der mit zurückgerannt, der Zingerle?
Nee.
Nee, ne? Der wusste, dass der Dove dann, die kannten sich aus jeder gemeinsamen Zeit.
Kann man laufen lassen.
Zwolle. Ja.
Haben sie bei mir früher auch immer gesagt. Lassen laufen.
Haben wir noch was? Jetzt, wo es gerade lustig wird, könnten wir auch schon wieder aufhören. Aber ja, mir fällt gar nicht mehr so viel ein, was jetzt nichts Neues ist. Wir könnten noch kurz über Würzburg sprechen. Wir könnten noch kurz drüber sprechen, ob dieser Aufwärtstrend aus den letzten beiden Nürnberger Spielen jetzt einer für die Ewigkeit ist. Habe ich, glaube ich, auch während der PK gefragt.
Und das war, glaube ich, gar nicht so.
Dabei noch ein Gag über den Club machen wollen und dann sagte Robert Klaus, im Fußball ist nichts sicher unabhängig vom Club. Also, ja. Glaubt ihr, dass das von Dauer ist jetzt? Oder ist da im Moment bei euch auch nur die Hoffnung?
Es sieht schon so aus. Man hat ja zumindest einen Ansatz, dass man sagt, es ist was verändert worden und es ist was besser geworden. Dann das kann man natürlich sagen, das ist post hoc ergo procter hoc oder so. Aber
was?
Das ist auch holländisch, oder?
Pass auf. Danach deshalb deswegen. Ist ein logischer Fehlschluss.
Das verstehe ich noch nicht einmal auf Deutsch, aber naja.
Nur weil was nach etwas passiert, heißt ja nicht, dass es deshalb passiert. Also das ist wie wenn ich rausgehe und es fängt an zu regnen, dann liegt es ja nicht dran, dass ich rausgegangen bin, dass es das Regnen anfängt.
Davon war ich bisher überzeugt. Immer wenn es regnet, sage ich zu meiner Familie, jetzt ist der Zenger wieder rausgegangen.
Du stellst gerade das komplette Clubmodell in Frage, weißt du schon?
Ja, und dementsprechend, es muss nicht deshalb sein, aber die Indizien sprechen ja schon dafür. Also es sind ja auch so Geschichten, ich habe es auch bei meiner Analyse geschrieben, es war auch auffällig, dass die Sprintzahl so extrem nach oben gegangen ist. Also man war ja in den Spielen vorher immer unter 200 Sprints pro Spiel und jetzt ist man so bei fast 250 und läuft also auch deutlich mehr als der Gegner in diesen Sprints. Also Sprint ist, glaube ich, als definiert als Lauf mit über 25 km/h. Von daher, wenn man da so viele mehr hat, dann bedeutet es ja auch, dass man die, jetzt sind wir wieder bei der Intensität, dass man die Intensität hochsetzt. Also das spielt schon auch eine Rolle irgendwie. Ob das jetzt dann wiederum an der Formation liegt oder nicht, weiß ich natürlich, oder kann ich nicht sagen, das müsste man Trainer vielleicht mal fragen.
Das wäre tatsächlich interessant. Erhöhen die auch die Laufleistung dann? Diese?
Nein.
Nein, Mist.
Die war mit 112 zu 110 oder so gar nicht, also das war gar nicht so wahnsinnig viel.
Dass du da noch drauf schaust, das habe ich ja schon längst hinter mir gelassen. Ich bin da schon eine Stufe
weiter. Bin heute von einem Kollegen von einer anderen Zeitung gefragt worden, wie die Laufleistung war, deshalb weiß ich das.
Und du hast ihm diese Frage beantwortet?
Ja, ich wollte ihn nicht nachschauen lassen. Okay. War mal nett.
Uli, warum funktioniert das mit der Intensität denn jetzt auf einmal mit diesen vielen Sprints? Das ist doch, da hätte man früher auch schon drauf kommen können, dass es hilft, viel schnell zu laufen auf dem Fußballplatz. Um es mal in meinen Fachbegriffen auszudrücken. Hast du eine Erklärung dafür, warum das jetzt so, oder Flo, falls du
ja, die Füße alternativ haben ja doch,
antworten willst?
Die Füße haben ja doch auch immer irgendwas mit dem Kopf zu tun. Um es mal metaphysisch auszudrücken. Ich glaube schon, dass das Derby, das hat man zwar in der Saison schon öfter gehofft, dass es so einen gewissen Schwung gibt, aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen was rausgezogen haben aus dem Derby, aus dem Auftritt, auch wenn es dann am Schluss unglücklich geendet hat. Aber dann auch das Testspiel in Mainz, ohne Testspiele überzubewerten, das war auch ordentlich. Also man hat schon das Gefühl, dass gerade auch so ein bisschen Vertrauen ins eigene Können wieder da ist. Und ich glaube, dann läuft es sich einfach auch trotzdem leichter, als wenn man so ganz verkrampft ist und nicht an sich glaubt. Und da hast du jetzt mit Würzburg hast natürlich schon die große Chance, da jetzt in den nächsten Schritt zu machen aus dem Tabellenkeller. Also, sie haben jetzt den wievielten Trainer in der Saison am Start?
Den vierten. Schiele, Antwerpen, Trares und jetzt Schuppan.
Trares, ja. Also, die kommen jetzt, glaube ich, also wirklich gefestigte her. Und da könnte man jetzt schon, wenn man so auftritt wie in den letzten zwei Spielen, bin ich da schon jetzt sehr zuversichtlich, dass das was werden könnte.
Aha. Mhm. Du auch, Flo?
Ja, es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, was Würzburg jetzt macht, weil das wieder komplett umgestellt ist und wieder anderer Trainer und man weiß jetzt eigentlich auch gar nicht, was sie machen und wie sie es machen wollen und so. Also der hat jetzt auch, die haben jetzt dann plötzlich auch so in so einem 4-3-3 Zeit lang gespielt, wo ich sage, das hat man jetzt bisher noch gar nicht gehabt. Also das, wenn die jetzt weiter mit der Raute gespielt oder dem Drachenviereck wie unter Trares, dann hätte ich gesagt, ja, da kann man dann auch die Raute ohne Probleme beibehalten selber und das spiegeln und dann den Druck machen und das Spiel halt im Zentrum dicht machen und dann auf die eigene Qualität setzen. Also von daher wäre schon interessant. Andererseits jetzt bist du halt wieder ganz woanders, weil du nicht weißt, was jetzt passiert. Von daher, die ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Normalerweise, wenn man sich die Saison anguckt, müsste man da gewinnen, aber es ist halt dann doch, ne? Sind ja dann doch auch gerne Spiele. Ich meine, Würzburg hat da gegen HSV gewonnen, wo du dir denkst, das hätte jetzt eigentlich nicht passieren dürfen.
Ja. Und dann regnet es doch wieder.
Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen hin und her, ob wir das jetzt zu einem versöhnlichen Ende gebracht haben, weil der Uli zufrieden ist oder ob jetzt die Angstmacherei von Flo Zenger die Stimmung dieses Podcasts.
Also vielleicht machen wir heute mal das nicht mit Geburt einer neuen Mannschaft.
Okay.
Das heben wir uns dann für nächste Woche auf.
Sondern? Sehr gut, kam auch an, dass ich meinen Text zum neuen Sportdirektor mit Geburt eines neuen Sportdirektors getwittert habe. Da haben sich die Menschen wieder gefreut. Oder auch
ja, das ist eh, bei mir war es auch so, ne? Die Überschrift zu meiner Taktiktafel war die Definition des Mittelmaßes.
Und du hast nicht uns gemeint?
Nee, ich vor allem habe ich die Überschrift nicht geschrieben, aber ich bin in den Kommentaren. Ich weiß zwar nicht, was daran arrogant oder borniert ist, wenn man sagt, die sind Zehnter und haben genauso viel Abstand nach oben wie nach unten. Das ist halt nun mal Mittelmaß. Aber ich habe die Überschrift nicht einmal geschrieben.
Du warst jetzt bestimmt 10 Sekunden nicht zu hören, aber...
Das ist okay. Ich hab nur den Kollegen Fischer beschimpft.
Ja, okay. War trotzdem alles noch schlüssig.
Sprich ich jetzt für oder gegen mich?
Für uns vor allem. Oder gegen uns. Das kann man sehen, wie man mag. Also der erste FC Nürnberg gewinnt in Würzburg. Bringen wir es mal so zu Ende. Michael Fischer soll nochmal seine Überschriften überdenken. Und der Club schafft den Klassenverbleib am wievielten Spieltag?
Jetzt haben wir den 28. dann, ne? Nächste Woche. Das haut noch nicht hin.
Ich habe heute Morgen tatsächlich nochmal geguckt, wie groß der Abstand auf den dritten Platz ist. Aber der ist schon wirklich,
groß.
Der ist wirklich sehr groß, ja. Das
klappt. Aber rechnerisch wäre es noch möglich.
Deshalb habe ich dann aufgegeben, weil ich mir dachte,
nee. Das hat dann deine Mathematik überfordert.
Genau, exakt.
Es sind 18 Punkte, das geht schon.
Ich bin eher in der Geometrie zu Hause mit Drachen, Vierecken und sowas. Falls es Geometrie ist, Ich glaube schon. Okay. Also, Tipp, wann der Klassenverbleib feststeht, will keiner abgeben, oder?
Doch, am Montag, den 10.05. mit einem Überraschungssieg in Hamburg, der gleichzeitig den HSV auf den sicheren Relegationsrang
schiebt. Wann ist denn ein Sieg in Hamburg überraschend? Das ist
beim HSV, ich weiß gar nicht, wann das der letzte Mal der Fall war.
Puh. Und Fürth damit den Aufstieg feiern darf.
Genau.
Und man trifft sich, alle Geimpften treffen sich zu einem gemeinsamen Autokorso auf der Fürther Straße. Oder so ähnlich. Ich muss noch Werbung machen, weil die sehr nette Sparkasse nicht nur unseren Podcast präsentiert, was bestimmt manchmal eine Last ist, sondern auch den des goldenen Rings, der sich um Nürnbergs Olympia-Hoffnungen kümmert, also um sehr tolle Sportler und Sportlerinnen, die den Traum haben, irgendwann einmal bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Und dieser goldene Ring macht einen Podcast, der heißt Medaillentraum. Und den kann man sich unter anderem auf PodU anhören. In der ersten Folge war da zu Gast zum Beispiel Max Müller, FCN-Aufsichtsrat und doppelter Olympiasieger sogar. Zweite Folge ist Roland Schwarz, ein Ringer am Mikrofon. Und in dieser Woche ein deutscher Juniorenmeister im Triathlon, Simon Henseleit. Also wer mag, kann da auch mal reinhören, dass man mal sieht, wie Podcast auch seriös geht und professionell.
Und ja. Wir machen es jetzt so, statt eines Gerchs sollen uns die Hörer doch bitte die Beschreibung im Gerch-Stil des letzten Siegtorschützen beim HSV schicken.
Okay, das ist auch eine Frage, die mich jetzt überfordert. Uli, hast du es verstanden? Also einen Gerch zum letzten Siegtorstützen beim HSV.
Genau.
Und wir müssen ihn dann erraten.
Ihr müsst ihn dann erraten, ihr dürft jetzt nicht nachschauen, wer es ist.
Das ist doch ein schöner Kompromiss. Und nächste Woche hat bestimmt auch hier wieder irgendjemand, Flo, einen Gerch. Oder ich. Oder der Uli.
Ja, du hast auch mal wieder.
Du hast auch erst einen. Ne?
Ich habe
null, du einen und Flo ungefähr fünf.
Viele.
Ja.
Aber der kriegt ja auch Geld dafür.
Das stimmt. Und wir sind in diese Sache ja nur sehr zufällig hineingeraten. So, ich hätte es dann. Ich würde das jetzt mal schneiden und dann veröffentlichen, falls ihr nicht noch Widerspruch einlegen wollt. Haben wir was vergessen?
Frohe Ostern.
Ja. Wie waren denn eure Osterfeierlichkeiten? Seid ihr einigermaßen zufrieden?
Ja,
um noch ein bisschen so zu tun, als würde ich mich auch für die privaten Dinge bei euch interessieren. Ja?
Jetzt will ich klar, meinen Kindern ein Osterfeuer geschürt und ein Büchenbacher Bier getrunken. Also ich, die Kinder nicht. Und man tut, was man kann in diesen Zeiten. War schon okay.
Genau, wir waren Gründonnerstag Ponyreiten mit den Kindern. Das war auch sehr schön in Schwabach. beim Reit- und Fahrverein. Das ist wirklich eine Empfehlung für, wenn man irgendwie was machen kann. Das hat den Kindern sehr gut gefallen. Also selbst meinem Sohn, der normalerweise bei Tieren auch ähnlich ängstlich ist wie ich. Und das war gut. Und sonst haben wir eigentlich ein gemütliches Osterfest gehabt. Meine Mama war gestern da. Die ist schon geimpft. Der geht's gut.
Herzlichen Glückwunsch. Pferde kann ich auch mithalten. Meine Tochter hat ein Steckenpferd bekommen zu Ostern. Was mich an den Rande des Wahnsinns treibt, weil an diesem Steckenpferd hinten so Rollen dran sind. Und wenn damit über den Parkettboden galoppiert wird, hält man das eigentlich nur 2 Minuten aus. Allerdings kann das Steckenpferd sehr lange galoppieren, mehr als 2 Minuten. Aber, naja.
Ist deine Tochter auch in der Bibi- und Tina-Phase?
Ja, Pferde und Einhörner im Allgemeinen üben eine gewisse Faszination.
Ja, also meine Tochter ist 6 und die verschwindet wie eine 16-Jährige stundenlang in ihrem Zimmer und macht dann Bibi und Tina Hörspiele an.
Okay, das ist...
Ist entspannt als Eltern, ist aber natürlich, sagen wir mal, für den sozialen Kontakt mit ihrem Bruder nicht ganz so förderlich.
Was ja nicht unbedingt ein Schaden sein muss, weder für den einen noch für die andere. Da, ja. Man kann auch Eigenbrötler aufziehen, ohne dass sie schlecht durchs Leben kämen.
Ja, das haben meine Eltern gut geschafft.
Das war's dann. Kadett, der Pädagogik-Podcast von nordbayern.de, ist mal wieder an einem weiteren Tiefpunkt angelangt und macht deshalb Schluss, es sei denn
Uli. Aber wir haben nicht gegen Nordmazedonien verloren.
Das stimmt. Joachim Löw-Bashing ist hier verboten, weil er ist ein großartiger Bundestrainer und die Nationalmannschaft spielt großartigen Fußball und ich finde es hervorragend, dass sie mitunter zu solchen Absurditäten neigt und gegen Nordmazedonien verliert. Das ist
obwohl
mir sehr, sehr sympathisch.
Obwohl der beste deutsche Spieler, der trotzdem ja Tore schießt.
Eben, und obwohl Tom Kraus noch nicht dabei ist.
Das ist wahrscheinlich der Fehler.
Ja. So, Uli, willst du die Leute verabschieden oder?
Mach du das.
Ja, okay. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.